Hallo ihr Lieben! Bevor es mit dem Game Talk losgeht, lasst mich noch kurz ein paar Worte zu Razer verlieren, dem Sponsor der heutigen Folge. Den Gamern unter euch brauche ich ja sicherlich nicht mehr viel zu Razer zu erzählen. Immerhin ist die Marke seit Jahren nicht aus der Gaming-Szene wegzudenken. Und besonders ihre kabellose Produktfamilie rund um die Viper Ultimate, Black Shark V2 Pro oder Black Widow V3 Pro gehört zu den absoluten Favoriten unter Profi-E-Sportlern. Kein Wunder, immerhin sind die Geräte dreimal so schnell wie vergleichbares Equipment anderer Hersteller. Die Black Widow V3 Pro habe ich übrigens selbst zu Hause und was soll ich sagen, besonders in Verbindung mit den mechanischen Switches ist das einfach nur ein geiles Spielgefühl. Ich meine, hört euch das mal an! Musik. Wenn ihr auch dabei sein wollt, schaut unbedingt im Razer Shop vorbei. Bereuen werdet ihr das ganz sicher nicht. Und jetzt kommt's, mit dem Code GAMETALK15 kriegt ihr sogar noch 15% Rabatt auf das gesamte Wireless-Sortiment. Na, wenn das mal nix ist. Jetzt geht's weiter mit dem Game Talk, präsentiert von Razer. For Gamers, by Gamers.
Wir haben fast Dezember, das bedeutet Game of the Year Season beginnt. Wir gucken uns die Nominierten von diesem Jahr an und schauen, ob Pokémon Diamant und Perl die Remakes es verdient haben, darunter zu gehören. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite der Gast, Markus Jakob. Hallo Markus.
Hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
Selbstverständlich, lieber Markus. Und Gregor. Hallo, lieber Gregor.
Ich bedanke mich für die Einladung. Guten Tag. Endlich kann ich über mein Lieblingsthema sprechen, Pokémon.
Da hast du es tatsächlich schon angesprochen, lieber Gregor. Pokémon wird heute ein relativ großes Thema heute werden. Deswegen ist auch der gute Markus da, seines Zeichens Pokémon-Experte und Meister hier von Rocket Beans TV. Das wird er heute auch wieder meisterlich unter Beweis stellen. Du hast es nämlich durchgespielt.
Ich hab's schon durch, ja.
Welche Version?
Ich habe Platin gespielt.
Leuchtende Perl. Entschuldigung.
Das ist ein freudscher Versprecher, denn ich möchte heute noch über Platin sprechen. Mhm. Ich habe Perle gespielt, Entschuldigung. Ja. Ich wünschte, ich hätte Platin gespielt, das wollte ich sagen.
Das ist tatsächlich auch ein Punkt, auf den wir später eingehen werden, aber ich möchte nicht vorwegnehmen. Ich gucke hier auf meinen sehr, sehr klugen Zettel und schaue, welches Thema Gregor mitgebracht hat. Ach ja, okay, wieder ein richtig weirdes Spiel, das ich noch nie in meinem Leben gehört habe.
Aber welches von denen? Das sind alle eigentlich.
Ich möchte gerne anfangen mit Babylon's Fall. Das ist ein neues Spiel, das von Platinum Games entwickelt wird. Ist noch nicht draußen. Es gab jetzt kürzlich eine Beta, die man sich anschauen konnte. Gregor, du konntest es nicht spielen, hast es dir aber zur Aufgabe gemacht, dich zumindest ein bisschen reinzulesen, um ein paar Impressionen mitzubringen. Erzähl mal, ich habe nämlich davon noch nicht so viel mitbekommen. Wie waren so deine Eindrücke, die du nicht spielen, aber sehen konntest?
Genau, also ich hätte gerne gespielt. Da gab's, wie du erwähnt hast, letzte Woche eine Closed Beta, zu der ich auch eingeladen war. Aber ich hab's im ganzen Arbeitsstress nicht geschafft, das schön alles zu installieren und mitzumachen. Mich hat's interessiert hauptsächlich, weil Spiel von Square Enix wurde vor langer Zeit angekündigt. Platinum Games sitzen dran und entwickeln. Und ja, das Spiel selber ist ein Multiplayer Action-Adventure, so ein bisschen Loot-basiert. Storymäßig habe ich mich noch nicht so tief da reingearbeitet. Es geht um einen Turm, den Ziggurat. Das Spiel heißt ja auch Babylon's Fall, wo man mit einer Truppe dann von unten sich zusammentut und verschiedene Stockwerke sich hocharbeitet, Gegner Hack-and-Slay-mäßig weghaut, Loot sammelt. Also recht typisch, wie viele Spiele das in der letzten Zeit machen. Ich habe so ein paar Namen so im Umfeld immer gehört. So ein bisschen Godfall ist da reingegangen.
Oh,
ich hatte den Eindruck auch, wenn du jetzt die Multiplayer-Komponente nicht mitnimmst. Es gibt ja auch Stranger of Paradise, das Final Fantasy Origin-Spiel, was gerade gemacht wird, was eher Souls-like ist, aber durchaus auch, zumindest wenn du dann den Singleplayer dann so in Betracht ziehst, nicht, dass es jetzt so verschlungenes Level-Design gab bei Babylon's Fall oder den krassen Schwierigkeitsgrad, das konnte ich noch nicht so abschätzen, aber du hast auch schon viel Hack-and-Slayes so aus der Square-Ecke bekommen. Und das Ding hier, also ich hätte es zumindest gern gespielt, um es mal einzuschätzen, vom Zugucken bisher schien es jetzt nicht zumindest die zündende Idee zu haben, ne? Wo ich dann sage, oh, das habe ich ja in der Form noch nicht gesehen, da habe ich jetzt voll Bock, mich da hinzusetzen und mit Leuten im Multiplayer rumzugehen, die Gegner wegzuhauen. Das wird, glaube ich, viel vom Gameplay abhängen, einfach, weil Platinum Games, da kann man sich ja immerhin drauf verlassen, dass die Spielbarkeit dann gut funktioniert. Also wie wuchtig fühlen sich die Waffen an, wie wichtig ist es, also sich Combo-Attacken mit den Gegnern gemeinsam zu machen. Eines, was ich so ein bisschen auch skeptisch noch momentan sehe, ist, wie mit der Loot umgegangen wird. Natürlich wirst du da auch Loot dann finden. Allerdings, die Loot kannst du da nicht direkt sehen, wenn du sie findest, sondern es sind farblich kodierte Items, die du erst dann, nachdem du aus dem Dungeon wieder raus bist, in deiner Lobby unten entkleiden kannst, appraisen oder wie auch immer, um sie dann anzuziehen. alles jetzt alles spekulativ. Ich habe ein paar Leuten länger zugeschaut und das sind so die Gedanken, die mir aufgekommen sind. Ihr könnt gerne da draußen, wenn ihr in der Beta dabei gewesen seid, mal ergänzen und ich hoffe, dass bald eine Open Beta ist, wo ich das mal ausführlich dann selber testen kann. Vielleicht, um nicht das Multiplayer gemeinsam so zu unterbrechen, weil das habe ich zum Beispiel bei Stranger of Paradise so gemacht, da bekommst du auch ohne Ende Loot, neue Waffen, equipst dich immer wieder neu, wechselst die Jobs, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast zumindest. Nee. Und ich bekämpfe einen Gegner und dann setze ich mich 5 Minuten hin und baue meinen Charakter oder sowas. Das kannst du natürlich ja nicht machen. Oh, ich habe ein neues Schwert. Moment, ich schau mal kurz, wie das hier funktioniert, damit der Multiplayer-Spaß nicht unterbrochen wird, sondern du das nachher in der Lobby gemeinsam machst. Und es soll anscheinend auch ein bisschen kniffliger sein, sich gemeinsam auf dem gleichen Server zu finden, weil man spezielle IDs haben muss, die man austauschen muss. Gegebenenfalls im Sinne des Crossplay, ne, weil du mit PlayStation und PC gemeinsam spielen sollst und vielleicht nicht gemeinsame Lobbys oder so möglich sind. Das ist alles aber auch noch der Closed-Beta-Test. Ich würde es gerne noch mal demnächst spielen, wenn ich das mal kann und dann die Zeit vernünftig endlich einrichten kann. Weil Platinum-Games kann man immer, na gut, meistens vertrauen in der letzten Zeit, zumindest was das Gameplay angeht.
Oh, guck mal, ich sehe aus wie so eine Anime-Figur, die so blusht.
Oh, bist du rot geworden?
Ich habe das erste Mal jemanden nackt gesehen.
Deine Nase bluten, glaube ich. Ja, weil,
Leute, nehmt bitte diesen Screenshot und macht dann diese Anime hier, die roten Bäckchen da mal rein. Ne?
Ja. Oh. Und gebt ihm ein kleines.
Notice me, Senpai. Ja, das war aber ein paar Gedanken dazu. Ich hoffe, das mal konkretisieren zu können, wenn ich es mal ausführlich gespielt habe.
Ich bin super gespannt, weil das Gameplay, das wir gerade gesehen haben, da gab es so ein paar Versatzstücke zu Nier Automata, zumindest so stylmäßig, dass du halt die Schwerter so an deinem Rücken hast, die so mit dir schweben und nicht einfach nur so dran. Auch was du hast es gerade angemerkt, Gregor, dass Platinum Games einfach eine Bastion ist, was so Action-Gameplay angeht. Wir hatten jetzt, wie hieß es, Astral Chain?
Wollte ich gerade sagen, das ist das Einzige, was mir nicht gefallen hat.
Ja, das Gameplay, ja. Das ist so ein, also es war auch ein Kritikerliebling. Ja, also enorm viele Leute haben es abgefeiert.
Die haben dort viele Leute, die sich gerade in Sachen Action Hack'n'Slay Gameplay auskennen. Ne? Ob so ist, wie es bei Nier Automata gewesen ist, was ihr erwähnt habt. Astral Chain ist jetzt nicht ganz mein Fall gewesen. Hat sich ein bisschen so angefühlt wie God of War gemischt mit The Empire Strikes Back. Ja, wir machen die Kette raus und versuchen, die alle zum Stolpern zu bringen, die Gegner, wie die AT-ATs. Und wenn der Part zumindest stimmt, muss man gucken, ob dann der Rest des Designs passt. Ne? Also ist es jetzt random generated? Wie funktioniert das mit der Loot? Habe ich Bock überhaupt? Und ich bin ja so ein bisschen so ein Multiplayer-Misanthrop. Ne? Ich habe mehr Bock, mich alleine dadurch zu schnetzeln. Mhm. Muss mal gucken, wie sich das äußert.
Markus, du warst doch mal richtiger Destiny-Spieler.
Ja.
Und du hast es halt sehr, sehr lange mal gespielt.
Ja.
Ist das mittlerweile noch ein Ding bei dir? Also ich will nämlich auf diesen Games-as-a-Service-Charakter zu sprechen kommen, weil ja das Babylon's Fall ja auch so in diese Richtung geht. Ist das noch ein Genre, das dich grundsätzlich interessiert oder bist du da komplett raus?
Ich kehre immer wieder hin zurück, muss ich sagen. Also jetzt gab's ja länger nichts Neues mehr. Ich bin jetzt keiner, der wirklich jedes Update, nenne es jetzt, also kein DLC, sondern neue Season oder sowas, das nehme ich nicht mit. Wenn ein neues großes DLC kommt, was glaube ich nächstes Jahr im Frühjahr, Februar oder sowas kommen soll, dann werde ich es auch wieder spielen. Aber es liegt auch daran, dass das einfach Bock macht. Also Destiny ist einfach perfektes Gunplay, so, das macht Spaß. Ich habe da meine Leute, mit denen ich immer spiele, dann mache ich das für einen Monat und dann ist auch wieder gut.
Und wenn du das jetzt siehst mit Babylon's Fall, das auch so einen Multiplayer Aspekt mitbringt, dass du im besten Falle, wenn wir den ersten Meinungen Glauben schenken dürfen, dass du halt immer wieder zurückkehrst, dass sich das immer weiterentwickelt. Gibt es da überhaupt noch Platz? Also ich spiele so Games-as-a-Service-Spiele eigentlich nicht so mega gerne. Ab und zu schiebe ich es mal mit rein, aber ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich sie dann doch komplett so verlasse. Hast du überhaupt noch Platz, neben so einem Giganten wie Destiny, was es halt ohne Zweifel ist, noch so ein fettes Spiel so mit reinzunehmen?
Ja, es kommt halt immer auf die eigene Spielweise an. Also Destiny kann ich mir auch in fein Häppchen zurechtlegen. Und klar, wenn es rauskommt, spiele ich ein ganzes Wochenende. Aber danach reicht's mir, wenn ich ein, zwei Abende mal ein, zwei Stunden spiele. Es kommt darauf an, wie gut es flutscht. Also wenn so eine Runde nur eine halbe Stunde geht und du dann zwei, drei Runden spielst am Abend, dann ist es ja in Ordnung, wenn man es nicht jeden Abend tut. Und dann schafft man es zumindest, diesen Spaß noch länger aufrechtzuerhalten. Aber es kommt natürlich drauf an, wie sie spielt. Ne? Also ich gehe auch davon aus, dass es jetzt kein Reinfall wird spielerisch. Platinum Games macht das meistens ganz gut. Das ist auch nicht so. Also der Look gefällt mir gar nicht, muss ich sagen.
Da musst du, glaube ich, die Gesichter musst du so ein Fan von sein. Gelb in Braun. So, ja, ich muss auch sowas, also sowas würde ich fast eher sehen, Let It Die gab's ja auch vor einiger Zeit, was ja auch dann hier mit dem Turm ist und random generated, aber das ist free to play, ne? Und insbesondere, wie oft kannst du dann noch drei weitere Leute akquirieren, wenn du nicht gerade nur mit Randos die ganze Zeit spielen willst oder musst, je nachdem. Also es muss schon dann auch sich gut halten, mit Crossplay natürlich vor allem, weil sonst hast du irgendwie eine Marvel's Avengers Situation irgendwann mal, dass es dann so langsam runter und runter geht. Hast du da übrigens, da ist gerade Footage rausgekommen vom Spider-Man bei Marvel's Avengers.
Oh, was? Mhm. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen.
Ja, so ist gerade, glaube ich, kurz vor Aufzeichnung, wo wir das machen, das Embargo gefallen. Und es ist schon interessant zu sehen, wenn man Spider-Man zum Beispiel von den Insomniac Games gewöhnt ist, also vor allem dieses sehr schwingende, die schwingenden Bewegungen, sehr flüssig ineinander. Und hier siehst du eben fast schon, ich will nicht sagen, so ein Skin von einem anderen Charakter, mit der Spider-Man drauf hat. Also die haben auch sich hier, von dem, was ich gesehen habe, um die Akrobatik gekümmert. Mhm. Da, aber es fühlt sich schon rein vom Zusehen her anders an, als so, wie ich es von dem Somniac gewöhnt bin. Jetzt hier in diesem Games-as-a-Service-Kleid.
Ja, das ist natürlich ein Problem, wenn du ein Spiel als Vorbild hast, was sehr, sehr gut funktioniert, dann ist die Erwartungshaltung sehr hoch, vor allem bei so einer Figur wie Spider-Man.
Ich habe mal hier ein Video von den Kollegen von IGN aufgemacht, deswegen nur im Fenster.
Genau, das ist Footage, die, glaube ich, das hatte ich auch nochmal gesehen, Footage, die gestellt wurde von den Leuten, also nicht selber gecaptured ist. Aber man sieht auch, es ist noch vergleichsweise früh, ist ein bisschen hakelig, alles drum und dran, aber man sieht, ja, es ist so das auf das typische, da könnte auch jetzt Thor stehen oder Iron Man drüber fliegen, ne? Aber es ist Spidey jetzt da.
Ich finde das so spannend. Das ist auch so weird. Dass man hier eine komplett neue Interpretation ist natürlich weit ausgeholt, aber dass da halt einfach ein Parallel-Spidey in einem anderen Spiel am Start ist.
Musst du fast sagen, eigentlich nicht, weil es geht doch gerade so viel um Multiversen und Parallel-Spideys und alles.
Ja, eigentlich ja, ist eigentlich recht.
Wer steckt drunter?
Es sieht behäbiger aus.
Ja. Ne? Mich erinnert es so schon eher die Spiele, die vor Insomniac rausgekommen sind, diese Activision-Spider-Mans, ne, die zu den Andrew Garfield-Filmen beispielsweise, wo du ja häufig einfach wirklich Punch, Punch, Punch hattest.
Die Animationen sind nicht so flüssig.
Nee, genau.
Die hakeln voll.
Und er sieht irgendwie ein bisschen. Er hat trainiert, ne? Er hat trainiert. Er hat ganz schöne Oberschenkel bekommen. Das ist nicht der junge Pete.
Weißt du, der kann sich so Polster aber reintun in den Spandex?
Ja, ne? Stimmt.
Ach, witzig. Ja, gut, okay. Dann gucken wir uns das gerne später nochmal in aller Ausführlichkeit an. Spider-Man für Marvel's Avengers.
Nur ist PlayStation, das noch? Ne? Nicht vergessen.
Mhm, ja.
Ach das ja, stimmt. Ja, das ist natürlich mega uncool, ne? Ja.
Noch okay. Eine kurze Fußnote zu Babylon's Fall. Da habe ich mir im Vorfeld der Sendung, habe ich versucht zumindest mich reinzulesen und diesen verwaschenen Look, den wir gesehen haben, der ist ja noch vor 5 Monaten, die haben für die Beta, haben sie versucht ein bisschen was anzupassen. Also dass sie diesen verwaschenen Look so ein bisschen abschwächen, dass sie ein paar Objekte nochmal stärker hervorheben, dass man die Welt einfach besser lesen kann. Sie haben wohl vorher, also bevor es diese Beta gab, gab es schon Vorabzugang für einige Leute, die dieses Spiel sich angucken konnten. Und auf Basis dieses Feedbacks haben sie das nochmal angefasst. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass irgendwann in naher Zukunft nochmal ein neuer Trailer rauskommt, wo man diese Nuancen zum Beispiel nochmal sehen kann.
Dafür ist auch die Beta, auch um direktes Feedback nochmal für den Look, aber auch für das Gameplay nochmal mitzunehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es noch dann dauert, bis es mal draußen ist, aber lieber nehmt euch Zeit, poliert dann den entsprechenden Sachen und gebt dem Spiel zumindest die Chance als Entwickler und nicht raushauen und nach uns die Sintflut und wir gucken mal. Wir beheben das mit Patches.
Absolut. Lass uns direkt weitermachen mit dem nächsten Spiel. Gregor, wir bleiben gleich bei dir, weil du musst mir erklären, was das ist. Ich habe dich noch nie gesehen.
Trailer
richtig weirder Shit. Murder House heißt.
Murder House. Ich hab mal wieder Bock auf ein bisschen Horror. Indie-Horror und da kann man sich gerne auch das angespielt von Kollege Simon Kretschmer anschauen, der hat es nämlich hier auch auf Rocket Beans TV, ich glaube im März diesen Jahres schon mal gespielt, ist von einem kleinen Entwicklungsstudio namens, ich glaube Puppet Combo hießen die, die viele solche kleinen Horror-Games machen, im Stil der alten PlayStation 1 Games, ein Survival-Horror-Game um einen Osterhasenkiller.
Das sieht schon richtig geil aus.
Und ich habe es übers Wochenende gespielt, ey, ich bin sehr abgehärtet natürlich, was Horror-Games angeht. Ich habe kein Problem, ein bisschen Problem war nicht das größte Problem, jetzt Resident Evil 7 mit VR zu spielen, würde es auch bevorzugen, solche Geschichten. Aber das hier hat mich noch mal...
Was? Wirklich?
Also ein bisschen. Ne? Ich hatte vor allem, weil du so ein typisches Survival-Gameplay hier drin hast, das spielt sich natürlich, die Zitate und Referenzen findest du von Silent Hill über Resident Evil, aber du hast diese typische Clock Tower-Versteckmechanik, ne? Wo dann random der Killer auftauchen kann und du dich dann verstecken musst und keinen Mucks von dir geben. Es ist nicht allzu lang, ich habe 2,5 Stunden gebraucht, so ein kleines Let's Play dazu gemacht. Es hat sehr viel Style, die Musik ist mega gut. Also richtig, richtig gut. Ohne ja. Auch, dass man, muss man nicht Bock auf so eine Art von Spiel haben. Aber es gibt schon 10er bei Steam, na, wenn man sowas gerne mag. Also ich habe mich nochmal schön gegruselt und wurde bespaßt über so. Oder man schaut sich entsprechend auch nochmal die angespielte Session von Simon an.
Da fällt mir ein, ey, hast du, Gabus, hast du 100 Pro mitbekommen? Wenn nicht, musst du das dir irgendwann mal anschauen. Dieses WarioWare-Spiel, aber komplett auf Horror getrimmt.
Okay. Ich kenne nur WTF, Worktime Fun.
Spookware heißt das.
Spookware, okay,
zeig mal. Ja, das muss ich dir jetzt kurz zeigen.
Zeig es mal.
Weil viele waren ja super enttäuscht bezüglich des aktuellen WarioWare, das rausgekommen ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das auch so in diesem selben Zeitraum rausgekommen ist. Ja, 26. August. Moment mal, ich mach mal.
Das ist ja der Hammer.
Moment, ich mach das mal hier lauter.
So von wegen.
Boah, was ist das denn hier für eine Auflösung?
Kurz mal Leute köpfen hier. Das ist Steam-Auflösung. Das wird gleich gut, bestimmt.
Ja, bist du sicher? Ansonsten gehe ich noch mal ganz kurz. Ey, komm, scheiß drauf, wir gehen mal raus.
Komm, dann, es sieht umso spookiger aus.
Vielleicht ist es auch wieder diese PS1-Optik, wer weiß.
Nee, ey, komm.
Ja, es gibt noch, also das hatten wir mit Simon hier auch angespielt, wer Interesse an solchen Sachen hat. Es gibt ja auch diese Collections, wo viele dieser Indie-Horror-Games, die werden ja auch meist, also nicht meist, aber es gibt viele, die über itch.io dann for free angeboten werden, wenn die jetzt nicht so ein ausgewachsenes Spiel zu verkaufen sind, auch in den ganzen Steam- und Indie-Stores oder im Humble-Store mit dabei. Dann gibt's aber auch diese Collagen wie die PS1 Horror-Disc, wie sie heißen, wo du so 20 solcher Games zusammen als Demo, als virtuelle PlayStation 1-Demo auf dem PC zocken kannst. Da kann man sich richtig drin austoben. Das ist der Hammer. Hast du es gefunden?
Ich hab's gefunden und ich spiel's ab. Und wie ich schon eben meinte, das ist WarioWare, aber halt mit Horror-Einschlag.
Boah.
Und ohne Scheiß, es kommt richtig gut weg, das Spiel. Weil du halt auch so eine kleine Story hast. Und halt so Minigames, die halt auch viele Referenzen halt schaffen, so auf das Horror-Genre, Horrorfilme, Horrorspiele.
Und so eine Paper Mario Oberwelt, oder?
Ja, genau. Du hast so einen Scherenschnitt als Oberwelt, aber um halt die Szenarien zu spielen, musst du halt ständig so kleine Minigames machen. Und du musst, sagt dir halt, was du machen musst, halt so typisch Wario-mäßig, musst halt selbst so ein bisschen herausfinden, was Phase ist, und das alles so innerhalb weniger Sekunden. Hat eine süße Story, es sieht halt echt schön aus.
Ja. Auf jeden Fall.
Und ich habe das Gefühl, also es hat vor allem international, so bei den amerikanischen KollegInnen wie Polygon, Kotaku und so, die haben das ganz gut gefeatured, aber hierzulande sehe ich das so gut wie gar nicht, auch so auf Twitch.
Ja.
Deswegen guckt das euch gerne mal an, das ist sehr, sehr schön.
Sieht witzig aus, ja.
Ich hab's hier.
Bevor mir ein Game of the Year entgeht, ne?
10,79 € kostet das, gibt es auf Steam. Guckt es euch sehr, sehr gerne an. Ja. Hier sehr positiv.
Ich kann übrigens sagen, gerade eventuell, ich weiß nicht, ob es hier auch nochmal runtergesetzt ist, sind ja gerade die Black Friday Sales überall, also auch im Switch Store über 1300 Spiele runtergesetzt. Also man findet bestimmt irgendwo nochmal ein bisschen was günstiger gerade im Moment.
Alles klar. Was man nicht so häufig günstig findet, sind Nintendo-Spiele. Vor allem Nintendo-Spiele, die kürzlich rausgekommen sind. Nein, ich spreche nicht von Pokémon, sondern von Super Mario Superstar. Party, Mario Party Superstar.
Ja, es ist aber auch schwierig.
Wie heißt es nun? Die Kurve gekriegt. Mario Party Superstar. Das hatten wir noch gar nicht in der Sendung, deswegen wollte ich zumindest ganz kurz ansprechen. Markus, du hast das für Game 2 gespielt, ne?
Ja.
So, wie ist so dein Eindruck? Ich glaube, ist das nicht so, ist das nicht diese Remix?
Genau, also es ist ein Best-of-Titel. Da ist kein einziges neues Spiel drin. Also es sind 100 Spiele, die es schon mal gab. Größtenteils Spiele aus der Nintendo 64 und GameCube-Ära. Gleiches gilt auch für die Spielbretter. Es gibt zwar nur 5 Bretter, aber die sind ganz cool ausgewählt und das sind auch alles irgendwie ältere Bretter aus N64-Zeiten. Und GameCube, ich habe die damals nicht gespielt, aber es sind auf jeden Fall alles ältere Spiele und Bretter. Und das ist auf jeden Fall mal wieder ganz erfrischend, weil das letzte Mario Party war ja eher ausgelegt auf die neuen Switch-Features. Und das hatte auf jeden Fall so gemischte Eindrücke hinterlassen. Und hier ist es jetzt so, sie haben im Prinzip alle Spielereien entfernt. Das heißt, es gibt keine Bewegungsstörung, keine ins Mikro schreien Action. Okay. Es ist wirklich ausschließlich Controller-Bedienung, was eben dann auch bedeutet, dass du es mit sämtlichen Controllern spielen kannst. Also Pro-Controller, Joy-Con, aber auch im Handheld-Mode oder mit der Switch Lite.
Das ist schon mal ganz cool, dass so niemand ausgeschlossen wird. Und ich persönlich bin auch eh kein Fan von den... Es ist immer eine nette Spielerei, wenn du so diese Bewegungssteuerung hast, aber es spielt sich schon ein bisschen angenehmer, finde ich, nur mit den Knöpfen. Ist jetzt Geschmackssache, aber die haben sich eben dafür entschieden, wieder zurückzugehen und das wieder ein bisschen klassischer zu machen. Das gleiche gilt eben auch für Gameplay-Features. Also das ist eigentlich das reine Brettspiel. Es wird gewürfelt und es gibt ein paar Aktionsfelder, aber du hast jetzt nicht wie bei Teilen, die es früher gab, du fährst nicht in einem Auto rum mit allen Leuten, du hast irgendwie keine charakterspezifischen Würfel. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall ist es Vanilla Mario Party, was bei vielen gut ankommt. Ich mochte es auch sehr. Ist aber wieder klassisch Nintendo, dass eben, ja, man nimmt Sachen, die schon da sind, poliert die ein bisschen auf, packt die in eine Collection sozusagen und bringt es nochmal neu raus.
Ich dachte, die hätten das schon für den 3DS schon mal so eine Collection gemacht.
Hatten sie auch, genau.
Oder war das WarioWare?
Nee, das war tatsächlich auch Mario Party. Das hatte auch einen ähnlichen Namen. Mario Golden? Nee, das war WarioWare. Ja, gab's auch schon mal für den 3DS. Jetzt hat man es eben für die Switch nochmal rausgebracht, wie man es so gern macht.
Also du hast es hier für Game Tour angeschaut.
Ja.
Hast du genug Leute immer so für Multiplayer-Sessions zusammengekriegt oder so? Ich weiß nicht, ob man es sonst so beurteilen kann. Also ich kriege kein Single-Match irgendwie durch mit Mario Party.
Nee, also ich habe natürlich auch Single-Matches gespielt. Wir haben in der Redaktion gespielt, aber ich habe natürlich für den Test nicht immer in der Redaktion Leute da gehabt. Ich konnte aber online spielen. Also ich hatte immer Leute zumindest.
Okay, also Leute in deiner Freundesliste oder kannst du tatsächlich Randos dann dazu holen?
Ich habe mit Randos gespielt, weil niemand meiner Freunde Mario Party spielt.
Ja, okay. Freundschaften, aber von wegen Nintendo macht das ja gern sonst auch mal ein bisschen schwerer. Du kannst nur online spielen, wenn ihr den Freundescode und die Blutgruppe ausgetauscht habt oder sowas meist.
Das habe ich tatsächlich nicht getestet.
Geht einfacher, ja?
Mit Randos geht einfach und jetzt hat man auch so nette kleine Sticker, also im Prinzip Emotes, die man dann spammen kann. Wo wir uns auch nicht sicher waren, ob man dafür eventuell Sterne bekommt, weil es ist natürlich auch immer noch so, dass man teilweise für ziemlich zufällige Ereignisse Sterne am Ende des Spiels kommt, was ja einige vielleicht witzig finden. Ist natürlich auch so, dass so jeder eine Chance hat, aber gleichzeitig denkst du dir auch, warum spiele ich das überhaupt, wenn am Ende der gewinnt, der sich die meisten Items gekauft hat.
Das ist Glückwunsch. Das ist der blaue Panzer von den Sachen. Wobei ich meine, gelesen zu haben, das kannst du abschalten bei dem Ding, wenn du das Feature nicht
hast. Ja, man kann zumindest diese Rando-Sachen abschalten, das stimmt, ja.
Sag mal, von den Minigames, die da drin sind, also N64, meinst du auch, dass die dann dabei sind? Das war so eine Sache, gerade bei den frühen N64-Dingern mit den hier mit den Stigmata, ne, dass man schön hier auf Jesus Faden gewandelt ist, weil man da diese Kreisbewegung mit dem Stick dann machen musste und wo Nintendo dann aufgehört haben später damit, weil die Leute sich die Hände blutig gedreht haben. Ich weiß nicht, ob diese Minigames genauso nochmal drin sind oder ob die speziell darauf verzichtet haben.
Die sind genauso noch drin, haben aber jetzt, also wahrscheinlich nicht in der hohen Anzahl, aber es gibt diese Spiele noch und die haben jetzt den Hinweis, ich weiß nicht, wie sie sich ausgedrückt haben, aber übertreibt es nicht quasi. Vorsicht, man könnte sich eventuell verletzen. So eine Nintendo-Warnung gibt's jetzt auf jeden Fall vor diesen Brandblasenspielen.
Ja, ich melde mich jede Stunde und sag mal, setz dich mal 15 Minuten hin und mach mal Ruhe. Das war die Wii, oder? Ich weiß, bei manchen Spielen hat sich jede Stunde gemeldet, damit du 15 Minuten Pause machst. Skyward Sword, würde ich sagen?
Skyward Sword sehr, sehr häufig, generell. Ich glaube auch Mario Galaxy.
Deine Batterie ist leer. Hey, du da vom Fernseher, deine Batterie. Piep, 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 piep. Ja, danke.
Sehr gut, ja. So das Mario Party, mal wieder ein klassisches, man kann es schon Remake nennen, ein bisschen aufpolierte alte Spiele in der Best-of-Compilation. Mhm.
Wir sind in der 2DS-Phase der Switch angekommen, ne? Also, wo dann Nintendo sagt, ach, Gimmicks, egal, komm, geben den Leuten das, was sie wollen.
Naja, aber das waren ja auch Spiele, also zumindest Minispiele, die auch durchaus mal gefordert wurden. Also, es sind auch so Best-of. Ich glaube, der ein oder andere wird da schon Spaß mit haben. Ich brauch's jetzt nicht. Wir hatten dieses Jahr zwei Mario Partys, kann das sein?
Nee.
Oder hatten wir letztes Jahr eins?
War nicht das letzte Super Mario Party?
Ich glaube, also das letzte war das 2018. Das mit wo man die Switches aneinander packen kann.
Genau. Ne?
Ja. Was? Das ist doch nicht 2018.
Doch, das hab ich auf der Gamescom gespielt.
Vielleicht denkst du an so ein Handy.
Gamescom ist lange her.
Ich weiß, dass es 2018 war, weil ich, als wir in Japan gewesen sind, ist rausgekommen, kann ich mich erinnern, dass ich es da neu im Laden gesehen habe. Deshalb weiß ich das genau.
Na Moment, aber wie komme ich darauf, dass wir dieses Jahr zwei Mario
Party? Das weiß ich nicht.
Wir hatten noch irgendein Mario Party. Nein.
Oder ein anderes Partyspiel.
Naja, gut. Der Super Mandela Effekt.
In Lost Judgment konnte man auch quasi Mario Party spielen.
Fang du nicht auch noch an mit Lost Judgment.
Aber das war super.
Aber die habe ich alle freigespielt, die in dem Brettspiel.
Ja? Ich fand das super.
Aber alles klar, mache ich nicht, das war zu anstrengend.
Das stimmt.
Wir machen einen Haken hinter und widmen uns jetzt gleich Pokémon Diamant und Perl, den Remakes für die Nintendo Switch. Vorher gibt es aber einen kurzen Spot. Danach sind wir gleich wieder da mit unseren ausführlichen Eindrücken. Bis gleich.
Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
Während der Werbung labern die immer noch über Lost Judgment. Wollt ihr mich eigentlich verarschen?
Das ist ein gutes Spiel.
Ja, vielleicht ist das Letzte, was wir bekommen, wenn diese ganzen Gerüchte stimmen, von wegen, gibt ja Ärger mit der Agentur vom Hauptdarsteller. Das ist ein berühmter japanischer Takeyuki Kimura, oder ich weiß gar nicht, wie der heißt. Und der seine Agentur meint, nee, keine PC-Spiele mit unserem Jungen da in der Hauptrolle, weil da könnte man sein Gesicht rausmorden. Irgendwie sowas. Mhm. Ne? Auf jeden Fall ist das vielleicht so ein Punkt, warum es nicht rauskommt. So, jetzt habe ich wieder über Lost Judgment geredet. Nein,
das wäre schrecklich.
Alles klar, nicht so schrecklich. Hoffentlich ist Pokémon Diamant und Perl Remake. Markus, komm, das ist dein Auftritt, das ist your time to shine. Du hast es super lange gespielt. Ich habe auch ein bisschen gespielt, aber ich gebe dir natürlich den Vortritt. Wie ist so dein Eindruck nach 20, 30, 40 Stunden mit den Remakes?
Ja, genau, 40 Stunden habe ich jetzt gespielt, fürs Durchspielen ungefähr 20 gebraucht. Ja, über den Look brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß zu reden. Das ist natürlich das Erste, was einem so ins Auge fällt. Ich bin da kein Fan von, aber ey, es ist nur ein Look. Und zum Glück sind die Kämpfe normal aussehend. Dementsprechend kann ich über den Look hinweggucken. Und es gibt bestimmt Leute, die das gut finden. Okay. Ja, also es ist natürlich, es ist ein 1:1 Remake. Das heißt, wer es damals gespielt hat, wird sich hier direkt heimisch fühlen. Es ist eigentlich nicht so viel Neues drin. Es ist größtenteils eben modernisiert, also an vielen Ecken da angepasst, wo es eben auch notwendig ist. Das heißt, VMs sind raus. Also du musst VMs nicht mehr als Attacke beibringen. Die gibt es auch nur noch als TMs, also optional. Das läuft jetzt alles über deine schicke neue Armbanduhr und man beschwört im Prinzip wilde Pokémon, die dann eben Felsen verschieben und Co. Das ist natürlich super und so macht's viel mehr Bock, durch die Welt zu gehen, weil die Sinnoh-Region ist tatsächlich auch die meist gehasste, was VMs angeht, weil hier gab's die meisten und auch die schlimmsten. Also es gibt hier zum Beispiel auch noch Nebel, den man irgendwie verschwinden lassen muss. Und Kraxler wurde hier eingeführt. Das heißt, man kann Berge besteigen. Das hat damals nicht so super viel Spaß gemacht, ist jetzt aber völlig okay, weil man es eben über die Armbanduhr schnell lösen kann. Das ist ganz nett. Was haben wir noch? Wir haben eine mobile Box. Das heißt, wir können von überall aus auf unsere PC-Boxen zugreifen, Pokémon hin und her switchen. Pokémon laufen wieder hinterher, das ist ja immer so ein Fan-Favorite. Wir haben den EP-Teiler, der fürs ganze Team gilt, wie auch schon in Schild und Schwert, der auch wieder nicht ausstellbar ist, leider. Ich weiß nicht, warum Pokémon keine Optionen, also die hassen Optionen. Sie hassen es einfach, Optionen einzuführen, deswegen ist das auch wieder Zwang. Was aber tatsächlich dieses Mal nicht so schlimm ist, denn der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen knackiger als sonst. Also vor allem in der Top 4. Da ist ja die Sinnoh-Region oder die vierte Generation auch dafür bekannt, dass die eine sehr hochlevelige Top 4 hat. Also die sind dort im niedrigen bis hohen 60er-Bereich angesiedelt. Und die Pokémon haben diesmal kompetitive Movesets. Also die haben sehr gute Attacken, die man so auch im Online-Spiel sehen würde. Und sie tragen Items, die man so auch im Online-Spiel sehen würde. Und so klein es jetzt klingt, aber das macht tatsächlich viel aus. Und Dataminer haben auch rausgefunden, dass sie auch perfekte EV-Verteilung haben. Dementsprechend ist es ganz schön knackig und ich habe es auch nicht beim ersten Versuch geschafft, obwohl ich nicht underleveled war. Dementsprechend ist das eine gute Entwicklung.
Ganz kurz, EV-Verteilung bedeutet, dass die Pokémon ihr volles kämpferisches Potenzial haben. Genau. Also was die statistischen Werte angeht.
Richtig, ja, genau. Sie haben ihr volles Potenzial und sind schlaustmöglich verteilt, sodass das Pokémon im Prinzip so stark ist, wie es nur sein kann. Und die KI ist auch recht schlau. Die macht das schon ganz gut und hat mich ganz gut gequält. Also das finde ich gut. Hier sehen wir gerade den Untergrund, der ist auch neu. Den gab es früher zwar auch schon in der Form, aber wir sehen jetzt hier diese Statuen. Die kann man finden, um eben in diesen neuen Arealen, die es früher nicht gab, da laufen die Pokémon wild umher, die kann man dann ein bisschen beeinflussen. Also wenn du viele Onyx-Statuen aufstellst, dann findest du mehr Gesteins-Pokémon da unten. Und das ist auch eine coole Sache. Hier kommen jetzt die Contests, über die brauche ich nicht reden. Das war früher schon ein Minispiel, was kaum einen interessiert hat. Das ist jetzt aber wenigstens ein bisschen netter gemacht, weil es nur so ein Rhythmusspiel ist.
Habe ich da gerade einen Pikachu-Hoodie gesehen?
Ja, Pikachu-Hoodie. Ja, Outfits gibt's. So rum gibt's wieder, die sind aber alle vorgefertigt. Du kannst sie nicht cool zusammenstellen wie ein Schwertenschild. Ja, ich glaube, ich kann langsam mal zu den Aber-Teilen kommen. Also es ist natürlich ein Pokémon-Spiel, was wahrscheinlich den meisten Spaß macht. Mir macht's auch Spaß, das ist alles schön und gut. Ich habe aber ein großes Problem mit den Remakes. Und das ist der Fakt, dass es ja eigentlich schon mal ein Remake gab. Und zwar rede ich hier von der Platin-Edition. Die kam 2 Jahre später raus damals, nach Diamant und Perl. Und hat sehr viele Dinge besser gemacht als die Ursprungsversion, die tatsächlich im Schnitt gar nicht so gut wegkommen, wenn man nochmal zurückguckt. Mhm. Und die Platin-Edition wurde halt komplett ignoriert, wie man sich es eigentlich schon denken kann, weil es ist halt Diamant und Perl, ein Remake und nicht Platin. Aber man hat sich dafür entschieden, viele Sachen nicht zu nehmen, die aber durchaus Sinn ergeben hätten.
Also ich bin mit dem Mindset reingegangen, dass das hundertprozentig übernommen wird, weil das eigentlich komplett Sinn machen würde, weil sie die bestmöglichste Version einfach nochmal neu auflegen wollen.
Korrekt,
und da ist die Platin-Version. Also da reden wir auch von einem zusätzlichen Szenario. Also die Geschichte wurde halt weiter gesponnen.
Ja.
Du hast neue Formen von Pokémon. Ja.
Die sind, na gut, die sind noch drin, zugegeben. Also diese neuen Formen sind noch drin.
Aber die werden halt nicht großartig erklärt oder so.
Die finden sowieso erst im Postgame statt.
Ja, okay. Also, und das finde ich persönlich unfassbar schade, weil wie du schon gemeint hattest, das hätte wäre für mich nochmal ein zusätzlicher Mehrwert, weil ich die Diamant-Version auf dem DS damals rauf und runter gespielt habe. Da war ich auch super stolz drauf, dass ich das mit meinem ersten Gehalt irgendwie damals mir kaufen konnte und hatte richtig viel Freude daran.
Hast du mit 8 Jahren Gehalt bekommen?
Mit 15, da habe ich nämlich in der Spedition gearbeitet, aber das ist sehr, sehr langweilig, darüber sprechen wir nicht. Und Platin habe ich aber damals ignoriert, weil ich gedacht, scheiß drauf, ey, wegen die ein paar Stunden hole ich es mir nicht. Dann habe ich mir im Nachgang eigentlich eingesehen, was da alles drin ist.
Absolut.
Und deswegen bin ich persönlich super enttäuscht, dass sie halt nicht einfach die bestmöglichste Version als Grundlage genommen haben.
Ja.
Du hast aber auch sehr gut zusammengefasst, ist ein kompetentes Remake.
Absolut,
kann man sich vor allem geben, wenn man sich Diamant und Perl noch nie angesehen hat. Ich finde, das ist einer der stärksten Generationen. Meine persönliche Meinung.
Das war die DS-Generation, oder?
Genau.
Also die vor Black and White.
Genau, ja. Das waren die ersten DS-Spiele von Pokémon, genau.
Da wollte man ja ein bisschen sehen, da gab es ja auch so typische DSO, hau auf dem Touchscreen rauf und mach dann, grab dann aus. Funktioniert das auch immer noch mit Touchscreen so für unterwegs?
Ja, oder? Das funktioniert auch immer noch. Das funktioniert auch viel besser als mit einem Controller. Was aber natürlich ein bisschen tricky ist, ist diese Armbanduhr. Die war früher immer auf dem unteren Bildschirm. Mhm. Da kann man diverse Apps einstellen, wie einen Schrittzähler. Das Team kann man sehen, etc. Es gibt, glaube ich, 20 Apps oder so. Das ist jetzt oben rechts in der Ecke angesiedelt. Kann man aber auch ausstellen. Aber die Bedienung ist halt ein bisschen schwierig. Ich nenne mal den Itemradar. Das Radar.
Mhm.
Das Itemradar als Beispiel. Da muss man auf ein Feld tippen und dann sieht man, ob ein Item dort versteckt liegt. Ein unsichtbares. Das funktioniert nur, indem du die App auf Vollbild aufschaltest und dort dann drauf tippst. Also wenn du die App oben klein in der Ecke hast, dann bringt dir das gar nichts. Und das ist zum Beispiel ein bisschen sinnlos. Mhm. Auch anknüpfend an, was Platin besser gemacht hat, was Diamant Perl nicht hatte. Diese Armbanduhr hat, wie gesagt, so um die 20 Apps, zwischen 10 und 20, ich kenne die genaue Zahl nicht. Und manchmal willst du ja eine bestimmte App öffnen. Und dann klickst du vielleicht auch mal ein bisschen schneller durch. Dann kann es sein, dass du an deiner App vorbeiklickst, die du öffnen möchtest. Es gibt keinen Zurück-Button. Den gab's aber bei der Platin-Edition.
What?
Aber man hat den nicht hier integriert, weil man will ja true to the original bleiben.
warte doch auf den Zurück-Button DLC für 2,99.
Oh ja, den kaufe ich mir aber auch sofort.
Da können wir was bestimmt mega mit Hänsel nämlich gleich sagen.
Ja, also es sind aber auch nicht nur Kleinigkeiten. Du hast die Story eben schon angesprochen, die wesentlich besser war in Platin. Also ich habe sogar noch mal nachgeguckt, unter anderem der Antagonist, Cyrus heißt er bestimmt im Deutschen. Der hatte fast doppelt so viel Text. Und das halt zu Recht, weil er halt echt lame ist. Der hat kaum was Interessantes zu sagen und taucht kaum auf. Er hat richtig gute Szenen noch bekommen, zusammenhängend mit 2 zusätzlichen Charakteren, die eben auch gestrichen sind, die es nur im Platin gab. Gibt's jetzt alle nicht. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, der Pokédex von Sinnoh umfasst 150 Pokémon. Ne?
Mhm.
So. Was meinst du, wie viel Feuer-Pokémon man fangen kann?
Sag's mir.
1.
What?
1.
Ja, Ponyta. Nein, du hast noch, du hast einen Starter noch.
Ja, wenn du den nicht nimmst, dann hast du nur Ponyta zum Fangen.
War das in der Ursprungsversion auch so?
Ja. Und das hat Platin eben besser, weil sich die Ursprungsversion auch dafür entschieden hat, große Teile des Sinnoh-Dexes, zum Beispiel die Entwicklung von Magma, die Entwicklung von Electek, die Evoli-Entwicklungen, also sehr viele coole neue Entwicklungen, die haben sie ins Postgame verschoben. Und das ist jetzt immer noch so. Das hat Platin aber eben rückgängig gemacht und die ins Hauptspiel verschoben. Das
wusste ich zum
Beispiel. Zur Verteidigung, das heißt jetzt nicht, dass diese Pokémon nicht enthalten sind, die kommen erst im Postgame und es gibt jetzt den neuen Untergrund, wo teilweise kannst du dir auch jetzt schon ein Electek fangen im Untergrund. Mhm. Also sie haben es versucht, ein bisschen auszugleichen mit den neuen Untergrundfeatures, ändert aber nichts daran, dass du in der Oberwelt immer nur die gleichen Biber und Vögel findest, weil der Pokédex einfach nicht groß ist und Trainer auch immer wieder die gleichen Pokémon haben. Der Feuertrainer in der Top 4 hat 2 Feuer-Pokémon. Der meisterhafte Feuertrainer aus der Top 4 hat 2 Feuer-Pokémon.
Ich brauchte nur 2.
Nee, er ist scheiße. Er braucht 5. So wie in der Platin-Edition. Dafür habe ich halt wenig Verständnis und ich verstehe einfach nicht. Also für mich ist das einfach nur, sie wollten unbedingt noch mal 2 Editionen rausbringen, um die besser zu verkaufen, statt einfach die Platin-Edition, die in allen Punkten besser ist.
Es gab bei all den Remakes, die ja immer wieder rausgekommen sind, aber nie so die 3. Edition dann, ne? Wenn sie mal wieder Rubin oder Sand drauflegen, dann nie dann.
Wobei die Omega Rubin und Alpha Saphir haben zumindest die Smaragd-Sachen auch integriert.
Okay. Ja, deswegen bin ich halt fest davon ausgegangen, dass sie das bei dem.
Für mich ist es auch Standard eigentlich, aber hier nicht. Leider. Ist trotzdem ein gutes Spiel, aber das verstehe ich halt nicht, warum man sich die schlechtere Grundlage nimmt und die zumindest nicht anpasst an etwas, was es schon gab.
Vielleicht wäre die Lösung, wenn sie dann, also ich als jemand, der überhaupt sehr wenig Zugangspunkte dazu hat, ich kann natürlich nie im Detail damit sprechen, ich würde auch immer erwarten, wenn dann diese 3. verbesserte Edition nachkommt, Nintendo nimmt es ja immer ganz gerne als Grund, okay, es kam jetzt einige Zeit später, wir haben jetzt mal auf euch gehört und reingemacht, was ihr wollten, gebt uns nochmal euer Geld, könnten genauso gut jetzt sagen, okay, dann bringen wir eben 3 Editionen raus, ne?
Und das wäre dreist.
Aber auch, also ich bin jetzt ganz froh, jetzt ist dann meine Version angekommen mit strahlender Diamant, jetzt kann ich auch erstmal reinschauen, ich habe übers Wochenende überlegt, dass ich mal kurz reingucken kann, einfach von Interesse her halber. Aber die Dinger sind ja auch Vollpreis. Ne? Also 60 Euro,
Tacken.
60 Tacken, wenn Leute, die sich beide Editionen holen, gleich bei 120, also nicht wie früher bei den Handheld-Spielen dann zumindest 40 Euro oder sowas dafür ausgeben. Und bei 2 Editionen finde ich das schon klein.
Es ist aber auch zur Verteidigung ein vollwertiges Spiel. Also, also wenn wir beim Preis anfangen, es ist in Ordnung dafür, finde ich, so viel zu verlangen. Es ist ja
Für mich nicht zum Reinschauen, meine ich. Ne?
Nee, das stimmt.
Es ist halt leider nur dieses leidige Thema, dass das Pokémon-Franchise halt immer unter seinem Potenzial bleibt.
Ja.
Ich habe heute die Headline gelesen, dass das jetzt direkt das zweiterfolgreichste Spiel des ganzen Jahres in Großbritannien war, direkt nach FIFA 22.
Da müssen wir ja nichts ändern bei Nintendo, wenn es so erfolgreich ist.
Es war aber auch ein schwaches Spiel, ja.
Ja, aber trotzdem ist das immer noch ein krasses Ding, dass du mit einem Remake einfach das zweiterfolgreichste Spiel des Jahres
Nicht mal Dread irgendwie da.
Und dazu kommt halt, dass das einfach die größte und bekannteste Marke der fucking Welt ist.
Ja, und alle die können sie es leider erlauben und deswegen werden sie es auch immer wieder so weitermachen. Ja.
Wow, das war ein Downer.
Ja.
Es war ein Downer, 90%.
Fällt, glaube ich, auch ein bisschen ab. Also es hat, glaube ich, jetzt nicht die besten Wertungen. Also als ich am Freitag geguckt habe, war es zumindest unter 80.
Ja, ich fand's, wir haben ja sehr lange über den Look gesprochen, als Wirt auch hier war vor ein paar Monaten. Und ich fand's ja nie so richtig schlimm. Bin aber auch immer so ein bisschen davon ausgegangen, dass sie so die Oberwelt so ein bisschen anreichern mit ein paar Details. Mhm. Aber es ist halt, ich will mich auch gar nicht so doll verlieren, es ist halt wirklich ein 1:1 Copy-Paste, nur halt wirklich die 1:1 Assets, die Assets wurden halt hochgeschraubt und das war's. Sie wurden halt neu modelliert, dass das halt zu diesem Style passt. Aber wenn ein Blumen fällt, das stelle ich mir vor, dass da halt wirklich überall die verschiedensten Blumen sind, aber es ist halt wie beim DS, unten links hast du ein Rechteck mit gelben Blumen, oben hast du ein Rechteck mit blauen Blumen und es ist halt so schade, dass halt die Liebe zum Detail in diesen Spielen fehlt und das macht's insgesamt so für Fans zumindest halt richtig traurig und man spielt's trotzdem immer gerne, weil man einfach, die schaffen's halt immer wieder so diese Atmosphäre, diesen Vibe einzufangen. Ja. Aber du siehst es halt immer, wie viel liegen gelassen wird. Aber sie kommen damit durch und das ist traurig. Und das muss man sich immer mal wieder aus der Seele sprechen.
Also ich glaube, den Fall, ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, dass es was Ähnliches gab.
das hatten wir so noch nicht, finde ich. Also man hat sich hier bewusst dafür entschieden, die schlechtere Version zu remaken und die auch so zu lassen.
Ja.
Das ist irgendwie seltsam. Es sind sich alle einig, dass die Platin-Edition besser ist. Ich würde auch noch mehr Gründe finden, aber es ist halt, dafür fehlt mir das Verständnis. Der Zurück-Button ist echt der Gipfel. Also da gibt's ja keine, das kann man nicht schönreden. Das können die nicht schönreden, dass sie den weggelassen haben, als Beispiel. So.
Wenn ihr die kompletten ausführlichen Gedanken von Markus zu diesem Spiel sehen und hören wollt, dann soll euch die nächste kommende Folge Game 2 empfohlen. Die wird kommenden Samstag auf YouTube erscheinen. Da auch mit dem Beitrag von Markus und da gibt es das alles nochmal in aller Ausführlichkeit. Wir haben es hier schon mal angerissen, ihr wisst Bescheid. Jetzt geht's weiter mit noch einem Pokémon-Spiel, mal mehr oder weniger.
Das gute Pokémon-Spiel.
Das kommt drauf an. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, lieber Gregor. Shin Megami Tensei 5. Du konntest es dir noch ein bisschen mehr anschauen.
Ja, ich habe sehr ausführlich gespielt jetzt. Bin jetzt bei so 25 Stunden schon ungefähr angekommen. Muss mal gucken, in welcher Welt ich schon gelandet bin.
25, okay.
Ja, also alles, was ich privat an Gaming-Zeit habe, ist tatsächlich da reingeflossen und mich hat der Shin Megami Tensei-Bug wieder gepackt. Sozusagen, wir haben beim letzten Mal schon ausgeführt, das sind ja dann sehr anspruchsvolle Japaner-Rollenspiele mit eben diesem Monster-Sammel-Aspekt, also so ein bisschen das, was wir auch von Pokémon oder Dragon Quest oder anderen Geschichten dann her auskennen. Im Großen und Ganzen, ich will mich da nicht zu sehr wiederholen, was das Eigentliche angeht. Wir hatten ja schon gesagt, dass du jetzt hier in der Open World eher unterwegs bist, als nur in verschlungenen Dungeons drin. Wobei, Dungeons gibt's hier auch, ne? Nur ein bisschen anders geartet, als dass du dann nur in solchen Kerkern unterwegs bist. Hier sind die so als kleiner Konterpunkt ab und zu mal dann reingepackt, die dann aber auch sehr groß und verschlungen sind, labyrinthartig, so wie man es von den alten Sachen her kennt. Mir macht sehr viel Spaß, vor allem wenn man mit der Mechanik erstmal wieder so vertraut ist. Das geht ja sehr darum, die einzelnen Elementschwächen der Gegner auszunutzen, seine Gegner dann zu sammeln, sozusagen, um sie zu fusionieren, um dann zu schauen, welche Elementangriffe und Schwäche übernimmst du für deinen Charakter. Da gibt es so viele Optionen, die nochmal dazugekommen sind, dass du dir da das sehr customizen kannst auf deine eigene Spielweise. Weil auf jeden Gegner, den du triffst, in normalen Schwierigkeitsgrad wird das auch durchaus so knackig. Du hast gerade das Erklärungsvideo hier drin, wie das funktioniert. Es war schon nicht nur sehr spaßig für mich, die ganze Open World da zu erkunden und einfach zu sehen, auf welche Gegnertypen treffe ich, welche kann ich wie wo fusionieren, was kann ich machen. Sondern einfach auch sich dann mal zu versuchen, mit dem Kampfsystem richtig drin reinzugraben, weil du hast auf normal stößt du recht häufig auf Gegner, die dann über deinem Level sind, die dann auch direkt deine Elementschwächen angehen, wenn du welche dann drin ist, dann musst du gucken, teilweise bei Bossen, okay, jetzt bin ich das erste Mal reingegangen, der hat mich sofort zernichtet, weil er sofort dann Doppelangriffe bekommen hat und meine Schwächen ausgenutzt hat. Was kann ich machen? Kann ich vielleicht andere Monster holen, um dem entgegenzuwirken? Und dieses auf dem Punkt arbeiten ist immer so das große Spaßige. Ansonsten aber bleibt weiterhin, dass die Switch super überfordert ist mit der Technik. Also es wird nicht unruckliger dann später, so eine Open World. Merkt man, dass es wahrscheinlich für eine andere Plattform mal gedacht gewesen ist und die Open World Gebiete können teilweise, die werden auch super verschlungen irgendwann mal mit vielen Jump'n'Run Aufgaben von wegen, okay, du musst da mal drüber springen, versuch nicht da runterzufallen, weil ansonsten geht's wieder kreuz und quer. Es gibt zum Glück dann sehr viele Abkürzungen, die dir helfen, dass du immer bei den Save-Punkten hin und her warpen kannst, sehr viele Save-Punkte dann freischaltest, wo ich ab und zu auch mal versuche, okay, ich sehe da gegenüber ist ein Item, was ich haben möchte, aber da ist sind Häuserschluchten dazwischen, wie komme ich da? Komme ich vielleicht irgendwie einmal von der Seite drüber oder verlangt der Level, dass ich erstmal den anderen Level komplett einmal drumherum gehe und von anderswo einen Pfad im Untergrund finde und hoch. Das sind eigentlich auch spaßige Sachen, machen es alles aber so ein kleines bisschen anstrengend. Ich habe mich auf jeden Fall ziemlich verschossen in das Game, muss ich sagen, auch wenn es recht anstrengend ist. Schön. Und es wird bei mir auf jeden Fall Top 10, denke ich mal, mindestens sein des Jahres, wenn ich mal fertig bin, wenn sich da jetzt nicht noch konkret was ändert. Aber auch als Hardcore-RPGler, was ich dann ankreide, ist ja nochmal die DLC-Politik, die wir ja dann angesprochen haben. Du kannst von Haus aus direkt dir einiges an Quests holen, als auch quasi spielerleichternde Items kannst du dir gegen echt Geld kaufen. Na, da gibt es nämlich die Möglichkeit, es gibt Gegner, die du besiegen kannst im Spiel, so ein bisschen wie die Dragon Slimes oder so bei Dragon Quest oder die Metal Slimes. Na, das sind welche, die dir ganz viel Experience geben zum Beispiel. Und die tauchen ab und zu auch mal so auf, aber du kannst gegen 299 Euro Echtgeld dir dann einen Erscheinungsmaximierer holen, sodass die häufiger auftauchen. Und dann kannst du zum Beispiel innerhalb von einer Stunde 30 Level überspringen oder sowas, wenn du dafür Echtgeld bezahlst. Alternativ Ich würde auch empfehlen, wenn euch der normale Schwierigkeitsgrad zu anstrengend ist, weil dann wird es sehr grindy, weil möchtest du nochmal hier irgendwelche x-fach die gleichen Gegner besiegen, um 3 Level aufzusteigen, um den Boss dann anzugehen. Der Casual-Schwierigkeitsgrad ist ab und zu gar nicht mal so verkehrt, wenn man zumindest sich ein bisschen Grind sparen möchte. Ich probiere mal so ein bisschen aus immer, aber ich bleib hauptsächlich auf normal. Also wenn ich diese DLC-Politik wäre und das ist so attraktiv vielleicht für einige ist, sich das Spiel dann quasi so super leicht zu erkaufen, dann wäre es noch idealer, aber ansonsten werde ich mich wahrscheinlich in Ruhe dazu äußern, wenn ich es mal fertig habe.
Fantastisch, alles klar. Vielen Dank für den Nachtrag, lieber Gregor. Ich möchte gleich zu den Game Awards kommen. Da sind jetzt, wie gesagt, die Nominierten veröffentlicht worden. Da möchte ich mit euch so ein paar Kategorien durchgehen und mal ein bisschen resümieren, was so dieses Spielejahr gebracht hat. Der große Abschluss, den werden wir natürlich dann nochmal später hier auf Rocket Beans TV sehen, sei es mit dem Plauschangriff oder auch hier mit den Golden Boys, die Awardshow unserer kleinen Sendung hier.
Kann ich mir fragen, haben wir die letztes Jahr noch vergeben oder sind wir nicht mehr zeitig dazu gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich glaube nicht, nee. Deswegen haben wir, oder habt ihr zumindest, ziemlich viel aufzuholen dieses Jahr. Vorher möchte ich aber ganz kurz noch über ein letztes, kleines, großes Spiel reden, und zwar Halo Infinite. Da gab es letzte Woche den Shadow Drop, dass jetzt der Multiplayer gelauncht wird, und zwar in der Beta. Man kann ihn ab sofort spielen auf der Xbox Series S, X oder PC oder ich glaube sogar auch Xbox One, wenn ich mich nicht irre.
Bestimmt, überall.
Ja. Hab mir das ein bisschen angeguckt und Leute, das macht richtig Bock. Das ist
ein sehr Positives um den Multiplayer, also bei all den Unkenrufen im Vorfeld. Mhm. Ne, geht's ja, das Internet geht steil momentan.
Ja, das ist ein richtig kompetentes, gutes Spiel. Es fühlt sich wunderbar an. Ich spiele das auf der Series S aktuell und es ist butterweich. Also ich kenne die Series X-Version natürlich nicht, aber wüsste ich es nicht besser, würde ich sagen, dass das die beste Version des Spiels ist. Deswegen, ich bin unfassbar beeindruckt, wie sie das auf den verschiedenen Plattformen schaffen. Insgesamt muss ich sagen, dass der Einstieg so ein bisschen holprig war, weil das Spiel nicht gut ist. Es fühlt sich und spielt sich fantastisch, aber du hast ja das erste Mal den Multiplayer als Free-to-Play-Modus. Du kannst dir den Free-to-Play-Modus, den Shooter oder den Multiplayer-Part kostenlos runterladen und hast dann einen Battle Pass. Damit kannst du dir neue Sachen freischalten, indem du neue Level aufsteigst oder dir den Premium-Pass holst. Da zahlst du ein bisschen was und bekommst neben den normalen Belohnungen, die jeder bekommt, auch noch zusätzliche Perks. Das Problem war aber, dass du für den Battle Pass richtig krass grinden musst. Du hast nicht für jede Partie Erfahrungspunkte bekommen, sondern nur für bestimmte Aufgaben. Mhm. Und es gab Aufgaben, die du halt nur alle 2-3 Partien mal machen konntest. Das bedeutet, dass du in einem Match stellenweise auch ohne irgendwas ausgegangen bist. Und das war halt ein richtiges Problem, weil du nach, keine Ahnung, 10 Spielstunden bei Level 2 oder 3 im Battle Pass rumgegurkt bist. Da haben sie mega vorbildlich, wie ich finde, richtig schnell reagiert und haben gemeint, okay, wir müssen das überarbeiten, wir hören euch. Das haben sie jetzt so gemacht, dass du halt wirklich garantiert in jedem Spiel Erfahrungspunkte bekommst. Und das haben sie jetzt so gemacht, dass du in jedem Spiel die Aufgabe hast, spiel ein Spiel und dann bekommst du halt 50 Erfahrungspunkte. Und wenn du halt richtig krass bist und die anderen Challenges auch noch schaffst, dann bekommst du nochmal ein bisschen was on top und so kommst du jetzt endlich wieder ein bisschen voran, was so den Battle Pass angeht. Du hast das Gefühl, du hast Fortschritt und hast Bock, dich weiter in dieses ganze Universum zu investieren. Das fand ich halt cool, dass sie das so schnell gelöst haben. Und spielerisch, da muss ich niemandem irgendwas erzählen. Ist einfach ein geiles Ding. Es macht Bock. Ich habe das mit ein paar Kollegen gespielt. Wir hatten eine richtig gute Zeit und ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch in Zukunft kommt.
Ja, Microsoft hat Glück. Also ausnahmsweise mal Glück gehabt, das Spiel jetzt in dieses Jahr verschoben wurde. Da haben sie nochmal einen richtigen Kracher. Dafür gab es letztes Jahr eben keine Launch-Spiele, aber das hat man hoffentlich vergessen. Bis hierhin. Und jetzt haben sie gleich 2 große Games mit Forza Horizon 5 und mit Halo Infinite eben. Ich werde mir, wenn, dann eher den Singleplayer natürlich angucken, wenn er da ist. Mhm. Hab den Game Pass auch noch. Wobei ich werde mal probieren, tatsächlich jetzt, wenn xCloud auch da ist auf den Xbox-Konsolen. Bisher ging also der Streaming-Service ja nur dann auf Handys und auf PC. Weil auf meiner Xbox One S sieht es wahrscheinlich nicht ganz so gut aus. Vielleicht kann ich ja die Series X-Version dann streamen. Mhm. Und es funktioniert umso besser. Das ging bei mir zumindest am Wochenende noch nicht, wo ich es ausgetestet habe, wobei die Beta jetzt schon gestartet sein soll. Ich würde mir zumindest den Singleplayer angucken. Und es ist auch eine gute Idee, das zum Free-to-Play machen. Wobei, ich meine, die meisten hätten es wahrscheinlich eh, wenn sie im Xbox-Universum sind, ist meine Vermutung jetzt, da werden die wenigstens keinen Game Pass haben. Ja, und das wäre so oder so drin gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr irgendwann mal so eine Statistik geben, wie prozentual tatsächlich die Leute das Free-to-Play benutzen,
das oder wo
sie sowieso schon Game Pass haben.
Ja, mal gucken. Bin da vor allem, was für eine geile Position die jetzt haben. Call of Duty ist komplett abgesoffen gefühlt. Battlefield 2077 auch mega unter dem Potenzial geblieben.
Das mit den ganzen Bugs. Released letzte Woche, oder?
Ja, das ist ziemlich, ist ziemlich verrückt. Und jetzt kommt Halo und sahnt die ganze den ganzen Fame oder Aufmerksamkeit ab. Sei denen gegönnt. Die haben sich extra das Jahr nochmal genommen, um das zu polieren. Und jetzt scheint sich diese Strategie ausgezahlt zu haben. Nicht nur für das Studio, sondern auch für die Community. Die haben ein gutes Spiel bekommen und das kostenlos.
Auch dass der Multiplayer gleich sofort gut funktioniert. Ich kann mich ja an die ganze Halo Master Chief Collection Tragödie erinnern. Das war eine der, haben wir sogar noch in einer der letzten Game One-Folgen damals getestet. Ne? Und das war erst viele Jahre später dann überhaupt spielfähig auf den verschiedenen Plattformen. Und dass sie von jetzt aus einen Free-to-Play-Multiplayer-Shooter, der jetzt schon gut funktioniert, von Anfang an haben, ist doch schon ganz cool.
Alright, das soll es zu Halo Infinite gewesen sein. Wie gesagt, ich glaube, in dieser Woche wird es an unserem Streaming-Donnerstag oder Freitag.
Donnerstag? Genau, Donnerstag gibt es eine Multiplayer-Session hier. Haben ja etliche Leute, schaut genau mal in den Sendeplan rein. Es haben ja schon einige Leute dann von unseren Twitch-Streamern dann schon viel gespielt und schon gut trainiert dafür. Und es wird eine groß angelegte Multiplayer-Session mit vielen Leuten dann hier am Donnerstagabend geben. Sehr und ich gut. bin auch dabei, aber ich spiele nicht.
Oh, ich habe schon gerade gedacht, Gregor, bei Halo, das habe ich letztes Mal bei Beef Junior gesehen. Und wie das ausgegangen ist, haben wir alle
gesehen. Ich mach den Gastgeber, so sieht das aus.
Den Gastgeber bei den Game Awards, der wird Jeff Keighley sein. Das wird dieses Jahr natürlich wieder stattfinden. Letztes Jahr war das so eine kleine eingedampfte Nummer, wo ohne großartige ZuschauerInnen mit dabei waren vor Ort. Ja. Dieses Jahr soll es ja anders sein.
Hat's einen großen Unterschied gemacht, außer kurz, dass gejohlt wurde, wenn wieder Geoff dann Kojima in den Codex gebrochen ist. My best friend. Hast du was zu sagen? Naja, okay, dann hast du jetzt wieder wenigstens Klatschvieh dann dran.
So uncharmant beschreibt das Gregor. Alles klar, wir haben hier 2021 die Nominierungen und da möchte ich tatsächlich mit ein paar von euch mit euch durchgehen. Meine Güte, was ist denn heute los? Alles klar, wir haben hier Game of the Year, Best Game Direction, Narrative und so weiter und so fort. Was würdet ihr euch denn gerne als erstes anschauen?
Lass mal Game of the Year einmal machen.
Ja, direkt schon als erstes.
Oder, ja, komm. Ja, weil wir können ein paar Sachen nochmal nachdenken, aber ich glaube, es ist den meisten Diskussionsbedarf.
Was fällt euch denn als erstes ein direkt, wenn ihr an Game of the Year denkt?
Ich meine, Lost Judgment muss man natürlich dann ansprechen, das wird das aber stimmt. nie dort in der Liste auftauchen. Ja. Nein, ich habe schon gesehen, ich habe meine Sachen auch schon mal ins zusammengesucht und auf jeden Fall wird keins von also vielleicht ein oder zwei von meinen da drin sein, aber nicht der Großteil. Da wird kein Legend of Heroes drin auftauchen.
Nee.
Oder auch kein Ys.
Was sagst du, Markus?
Tja, also für mich ist Hades das Spiel des Jahres, aber ich habe es auch erst dieses Jahr gespielt.
Das Jahr ist 2018, oder?
Ja, nee, ich hänge da ein bisschen hinterher. Ja, so viel heftige Sachen gab es gar nicht. Ich glaube, Ratchet & Clank tatsächlich für mich.
Oh, okay.
Und Resi. Das sind die zwei Spiele, die mir am meisten im Kopf
geblieben sind. Es gibt eines, das ich auf jeden Fall da gesehen hätte persönlich, aber das sie da nicht reingetan haben, sondern in anderen Kategorien, nämlich Returnal.
Naja.
Weil auch wenn es ein bisschen Special Interest ist, aber ich glaube, gerade in der Sparte gibt es nichts Vergleichbares in der Qualität. Ne?
Das kann sein.
Ist auch von dem Audiovisuellen als mega hartes Roguelike. Ja. Daneben, wenn du eh schon auch Hades erwähnt hast, das ist ja auch jetzt ein Genre, wenn es bei Returnal anders funktioniert. Ich hätte gedacht, eigentlich ganz sicher, dass es da in der Liste auftaucht.
Ja.
Aber dafür hast du den richtigen Kracher des Jahres, Psychonauts 2 drin.
Wir können gerne mal auf meinen PC gehen. Hier sehen wir die Aufstellung. Wir haben Deathloop, It Takes Two. Interessant. Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank, Rift Apart und Resident Evil Village. Die letzten zwei hat auch Markus getippt.
Ja.
Gar nicht mal so schlecht.
Ach so, das waren, also ja. Du wolltest Tipps von mir.
Das Village drin ist, also auch Village und Ratchet & Clank finde ich absolut enorm. Bei dem Großteil hier eigentlich. Ich kann Deathloop persönlich nicht einschätzen, weil ich es bisher noch nicht gespielt habe, aber ich habe da sehr Positives gehört. Also es wirkt auf mich fast auch schon wie so ein Frontrunner hier, ne, weil es unter den großen Games auch das ist, was eigenständig macht und nicht dann auch so gut dann Resident Evil Village und auch Ratchet & Clank sind beides eben Sequels.
Ja.
Erwartbare Größen. Metroid Dread war eine schöne Überraschung zumindest, aber ich weiß nicht, ob das bei den typischen Wie war das Voting hier nochmal? Ist es jetzt halbe halbe? Man kann ja selber voten, aber es gibt auch noch eine Jury, deren Wertung dann reinfließt.
Es gibt auf jeden Fall eine Jury mit Leuten der internationalen Spielepresse. Mhm. Da sind wir nicht mit dabei. mal so als Statement.
Also, es gibt
Jeff. Ja. What the fuck?
Ja, wir werden immer weiter deinen Namen falsch aussprechen. Juaf. Bist du uns einig?
Glaube ich, sauer gemacht. Dass ihr euer eigenes Ding macht, das gefällt ihm nicht. Es kann nur eine Game Watch Show Ende des Jahres geben.
Liebe Leute, was wäre das für eine geile Story, wenn It Takes Two das Game of the Year Ding gewinnt?
Du müsstest aber zwei Trophäen dann bekommen, oder? Nein, ist es.
Hey, warum nicht? Klar.
Ja, hier im Umfeld hatte ich den Eindruck, die Leute, die es dann gespielt haben, da wurde ja sehr auf der Story rumgeritten, ne? Dass die dann teilweise auch ziemlich gehässig und so weiter dann sein kann. Mhm. Aber dafür natürlich die typische Kreativität, die man ja auch schon in A Way Out und in anderen Spielen von der Firma dann gesehen hat, ist schon ein Statement, ne? Wenn sowas dann hier rauskommt. Hast du es im Nachhinein empfunden, dass es ein verkannter Klassiker ist, Elias? Ihr habt es ja jetzt durch.
Ja, es ist ein brillantes Spiel. Ja? Es ist absolut großartig. Die Story ist komplett für einen Arsch. Also so richtig für einen Arsch. Also ich finde sie super schlimm, aber sie hat halt so eine ganz eigene Farbe. Ich finde dieses Spiel absolut großartig, wenn es darum geht, innovative Ideen mit einzubringen, vor allem im Koop-Bereich. Du hast so geile Mechaniken drin, die 30 Minuten benutzt werden und dann werden sie wieder verworfen, um nochmal eine geile Mechanik einzuführen. So viele geile, schöne Set-Pieces. Es sieht geil aus. Selbst die Musik funktioniert ganz gut. Wenn nicht diese dumme Story wäre, wäre das für mich mit Abstand das Game of the Year. Aber ich persönlich fände es mit Abstand am charmantesten, wenn dieses Spiel das Ding gewinnen würde. Vor allem, ihr kennt Joseph Ferris, erinnert ihr euch an diese Szene, wo er bei den Game Awards vor 2-3 Jahren hier Fuck the Oscars und so rumgeschrien hat? Ja. Und sich dadurch so ein Meme quasi geworden ist, zumindest in der Gaming-Szene. Und dass er dann nochmal hinkommt, ey, ich will, dass er den Pokal oder die Trophäe in der Hand hält und nochmal Fuck the Oscars schreit und vollgekokst da rausgeht und sich feiern lässt. Das wäre
Er ist eine Marke, ist eine Type. Mhm. Also es wäre natürlich die schöne Preisverleihung vor allem, ne, weil das, glaube ich, ein bisschen kreativer machen würde als jetzt, was weiß ich, eine geschickte Nachricht aus Spanien für Metroid Red oder so. Ne?
Ja.
Je nachdem, was gerade bei Mercury Steam los ist oder nicht. Weiß ja auch nicht. Da wird ja auch einiges berichtet, gerade im Moment. Von meinem Eindruck her, ohne jetzt groß It Takes Two zu kennen und Deathloop, ich habe fast schon das Gefühl, dass Deathloop da ein Frontrunner ist. Was das Ganze angeht. Psychonauts 2 habe ich mich schon dazu geäußert, ein super kreatives Spiel.
Absolut.
Ja. Aber auch etwas, was eben, also ich, wo ich nie zu 100% den Gameplay-Zugang gefunden habe, muss ich sagen. Und das so ein bisschen, so sehr ich Tim Schafer schätze, das ist so, hier, komm, wir werfen ja auch mal so ein bisschen was hin. Und die anderen Sachen, cool, aber Sequels eben. Ne? Also wenn das von Belang ist, muss nicht sein. Also nur weil es ein Sequel ist, darf es nicht Game of the Year sein. Mhm. Aber du setzt eine andere Marke, wenn du dann ein kreatives neues Spiel dann da reinpackst. Sowohl Dread als auch Ratchet & Clank und Village sind alles gute Games.
Gucken wir mal in Best Narrative rein, weil da gibt es auch eine sehr interessante Überraschung. Und zwar auch It Takes Two.
Ja, muss Best Narrative, beste Story in dem Maß heißen, weil
ja.
Ich meine, du sagst jetzt, auch Fabian meinte ja so etwas, das kann einen schon auf den falschen Fuß erwischen, wie sie da die Charaktere und die Sympathiewerte und so weiter verteilen, aber vielleicht ist es ja auch Sinn der Sache, so ein bisschen.
Ich weiß nicht, also bei Best Narrative, da gehe ich immer von aus, wie dass dir dieses Spiel eine Geschichte absolut großartig erzählt hat. Und, ey, sorry, ich liebe It Takes Two, aber das auf gar keinen Fall, Mann. Ey, sorry, aber da überzeugt man mich nicht mit. Finde es aber trotzdem interessant. Ich fänd's spannend, mal zu sehen, wie er das so argumentiert oder die Jury das argumentiert. Aber ich find's einfach cool, dass es mit dabei ist, weil es ist mit Abstand von allen Spielen hier, die wir hier sehen, ist das mit Abstand weirdeste einfach. Mhm. Das komischste.
Wie viel Guardians of the Galaxy hast du gespielt?
Nicht so viel.
Also ich sag, weird ist das auch. Ich will jetzt nicht sagen, es ist so weird wie It Takes Two ist, aber es nimmt sich dann viel heraus. Das war eben für mich sehr überraschend, gerade in der Narrative. Storytechnisch nimmt sich tatsächlich ein paar ganz nette Sachen, die da gemacht werden, aber das Charakterdesign, die Erzählung der Figuren ist super stark bei Guardians of the Galaxy. Ne? Und wäre für mich bei den Sachen jetzt hier von dem, was ich gehört habe, weil Life is Strange habe ich jetzt nicht durchgespielt oder Deathloop bisher eben noch gar nicht, aber Guardians of the Galaxy war so stark, meines Erachtens eben, dass da schon einiges herankommen muss, um im Bereich der Narrative dazu schlagen. Ist auch die richtige Kategorie für das Spiel, ist wahrscheinlich noch irgendwo hier bei Action-Adventure oder so potenziell drin, aber das Gameplay fand ich da nicht so geil. Muss ich sagen, aber Narrative ist super stark. Ne?
Weil das höre ich so oft. Das ist komplett unter dem Radar, zumindest von meinem.
Es ist charakterisierungsmäßig, würde ich fast sagen, besser als die Filme. Tatsächlich, weil es sich auf die Zeit nimmt und einfach auch ein paar coole Ideen hat, gerade was auch das Medium Videospiele angeht, um diese Geschichte zu erzählen. Ich will da nicht zu sehr ins Detail nehmen, das sollen die Leute bei Gelegenheit nochmal spielen. Es ist eben so, dass das Pech des Marvel's Avengers da dem an den Hacken hängt, ne, und viele Leute das Game dann danach bewerten. Aber rein Storytelling-technisch und wie die Charaktere da gezeichnet sind und miteinander sie verhalten, vielleicht das beste Game des Jahres, was ich in der Form gezockt habe.
Aber hier muss ich sagen, Psychonauts ist wirklich gut aufgehoben.
Hat
man noch so zugeschoben, aber in der Kategorie hat es auch Chancen auf jeden Fall.
Ja.
Also das ist die große Stärke. So neben den Level-Designs, die sind natürlich auch super, aber die Charaktere sind witzig, die sind gut geschrieben, das flutscht alles. Ich habe Psychonauts 1 nicht gespielt, habe mich aber direkt in Teil 2 verliebt. Ist hier gut aufgehoben und ich habe vieles davon auch gespielt und muss sagen, es hat gute Chancen.
Das können Sie. Wie gut ist es bei Deathloop, Elias? Da wird aber gut erzählt, Best Narrative, Storytelling.
Ich habe Deathloop ehrlich gesagt nicht so weit gespielt, aber ich habe mich jetzt letztens mit Sebastian ausgetauscht von Game 2. Und er meinte auch, und das ist eine Meinung, die ich sehr oft höre, dass Deathloop am Anfang richtig stark ist, aber sehr arg auch nachlässt gegen Ende. Und das ist so ein Problem, das ich generell so mit Arcane habe, also Dishonored heißt das. Ja. Das sind auch so hoch angesehene Spiele, mit denen ich aber so gar nichts anfangen kann, leider. Ich habe es echt immer wieder versucht, aber es hat nicht Klick gemacht. Und bei Deathloop habe ich halt den Artstyle, der so fantastisch ist und der mich hookt. Aber ich habe so die Sorge, dass mich das sehr schnell wieder kalt lässt. Muss es natürlich selbst spielen, um das dann auch zu verifizieren, diesen Eindruck, den ich habe. Aber finde es trotzdem cool, dass es hier oft mit dabei ist, vor allem, weil es einfach mal eine neue Marke ist. Es macht wieder was Interessantes. Und das sollte man, wie ich finde, nicht oft genug immer mal wieder betonen und unterstützen. Ja.
Ist vor allem auch eine interessantere oder eine schwierigere Herangehensweise, so als Rogue, im Rogue-Genre, da irgendwie Geschichten zu erzählen. Ich habe es auch nicht gespielt. Ich glaube auch, es ist sehr viel wie in Prey, dass man viel sich anlesen muss, dass viel über Collectibles und über Briefe und so erzählt wird. Da bin ich jetzt nicht der Fan von, aber das Ganze zu vermixen in einen
Rock-Band. Audiologs bei den Spielen? Das kommt mir immer so vor, rumlaufen und Podcasts hören im Spiel.
Audiologs bestimmt, weil bei Prey auch sehr zahlenmäßig.
Bevor die nächste Kategorie ist, Elias, was vielleicht einige Leute jetzt übersehen, ist, dass wir in diesem Jahr, weil die Zeiträume des Releases so gelegt sind, natürlich auch das Jahr ist, wo Cyberpunk 2077 in den Awards auftauchen kann. Und ich habe gerade nachgeguckt, Cyberpunk 2077 ist in zwei Kategorien nominiert.
Und?
Okay, könnt ihr raten, welche Kategorien das sind?
Ich habe gerade schon
Musik,
du hast schon geguckt. Es ist eine eher technische Kategorie und eine Spielkategorie. In welcher Spielkategorie ist Cyberpunk?
Design?
Ja, Cyberpunk ist in bestes Rollenspiel drin. Ja, können wir gleich nochmal reinschauen. Und Best Score und Music. Das sind also Best Score und Music, das sind eigentlich die Kategorien bei den Oscars oder bei den Filmwerken, wo man die Hollywood-Blockbuster reintut. Star Wars nominiert für bestes Sounddesign oder sowas, für den Rest gar nicht. Ist klar, dass sie dem nochmal hinwerfen, bestes Rollenspiel. Ja, ne? Können wir mal gucken, oder nicht? Aber hättest du sie irgendwo noch gesehen? Also nach dem ganzen Brimborium taucht sie jetzt überhaupt gar nicht irgendwo auf.
Finde ich auch richtig so, das soll erst wieder im Konsens ankommen, wenn es wirklich, du hast es angesprochen, wenn es fertig ist, wenn sie mir halt echt endlich mal, super viele sagen auch, ey, mittlerweile lässt es sich ganz gut spielen und die Updates haben ganz gute Arbeit geleistet. Aber ich fand das damals, es war einfach eine Shitshow. Und ich fühle mich da einfach komplett so detached, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, also komplett losgelöst. Ich hab keinen Bezug mehr zu dem Spiel.
Du hast keine emotionale Verbindung oder das regt emotional nichts mehr bei dir.
Ja,
positiv und, noch negativ.
Und deswegen, ich hab richtig Lust, dem Spiel mal eine faire Chance zu geben, aber gib mir auch eine Version, das hört sich jetzt richtig ekelhaft und gemein an, aber die halt unsere Zeit halt würdig ist.
Ja.
Und ich will nichts unfertiges Spielen. Also ich habe richtig Bock, mir das anzugucken, vor allem auf der PS5. Aber ich rede erst darüber, wenn es fertig ist und ich es auch in der Version spielen konnte, die auch vernünftig ist.
Aber bestes Rollenspiel in Konkurrenz mit Monster Hunter Rise. Mhm. Das war das Switch-Ding, oder? Rise?
Ja. Mhm.
Ja, okay. Scarlet Nexus von Bandai Namco. Jetzt gucken, ob man das Rollenspiel nennen kann oder nicht. Shin Megami Tensei 5, immerhin. Und Tales of Arise von Bandai Namco. Also Tales of Arise hat mich irgendwie nicht gepackt, muss ich zugeben, obwohl ich die Tales-Spiele eigentlich mag und das auch ganz gut ausschaut an sich, weil das Gameplay auch mal wieder dann spaßig dann sein kann. Und gerade Tales of Berseria hatte mich damals mitgenommen, also das habe ich sehr gern gespielt, 2017, wo es rausgekommen ist. Aber hier ist es ganz eindeutig Shin Megami Tensei 5 für mich persönlich, muss ich sagen, von all den Sachen, die hier dabei sind.
Monster Hunter war schon cool. Bist du so ein Monster Hunter-Spieler, Markus?
Ich habe Monster Hunter World, das war mein erstes Monster Hunter. Das habe ich krass weggesuchtet.
Ja.
Mhm. Da bin ich schon gut drin aufgegangen.
Rise hast du dir noch nicht angeguckt?
Rise habe ich mir noch nicht angeguckt. Mich schreckt irgendwie die Switch ein bisschen ab, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie die Performance das mitmacht. Und Multiplayer-Spielen ist nicht so spaßig wie auf anderen Plattformen. Aber das soll nicht heißen, dass das nicht ein gutes Spiel ist. Also ich habe nur Gutes gehört. Steht noch auf meinem Radar, aber ich nutze die Switch irgendwie für andere Spiele. Das ist mein persönliches Spielverhalten einfach.
Ich muss sagen, dass Rise auf der Switch echt richtig gut läuft.
Ja?
Es macht auch Bock. Da gibt es so viele geile Komfortfunktionen, die in Monster Hunter World so dringend gebraucht wurden. Und dass sie jetzt in Rise umgesetzt wurden. Ich hoffe, dass das halt, wird höchstwahrscheinlich für den PC kommen. Ich glaube, das ist auch sogar schon angekündigt. Und wenn das dann auch für andere Konsolen kommt, dann wird das, glaube ich, so endlich die breite Masse auch mitbekommen, dass das ein schönes, geiles Spiel ist. Aber ich glaube, das ist auch kein Geheimnis.
PC-Versionen sind tatsächlich ziemlich gut gewesen von Capcom in letzter Zeit. Monster Hunter Stories 2 ist ja auch rausgekommen, Switch und PC. Ne? Also kann man nicht nur sagen, okay, oh, war jetzt ein Switch-Spiel, wird vielleicht nicht cool auf PC, aber da war die PC-Version richtig gut performance-technisch.
Mhm.
Also sah auch Welten besser aus als ein ruckliges, vergleichsweise ruckliges Switch-Game, ohne da so viel Zeit auf der Switch und Stories 2 investiert zu haben.
Genau, ich lese hier auch, Anfang 2022 soll es dann auch offiziell für den PC erscheinen. Okay, lass uns noch ein, zwei weitere Kategorien uns angucken. Best Game Direction haben wir uns noch nicht angesehen, oder?
Game Direction.
Da ist Psychonauts wieder mit dabei. Deathloop ist auch wieder mit dabei. Takes Two ist mit dabei.
Returnal.
Was bedeutet Game Direction in diesem Fall? Also, dass ein Game Director seine Stimme ausgelebt hat in diesem Spiel oder so? Also, es ist ja auch ein Spiel nominiert und nicht ein Game Director.
Mm.
Jetzt, was bedeutet Game Direction hier?
Hier unten steht eine Beschreibung. Awarded for outstanding creative vision and innovation in Game Direction and Design.
Also, Innovation. Mm. Das ist tatsächlich nicht, also, wenn es wirklich um Innovation in Game Design geht, ist tatsächlich eher Ratchet & Clank das Spiel, was hinten überfällt, so ein bisschen. Mhm. Ne? Weil so gut Ratchet & Clank ist, es ist Ratchet & Clank.
Ja, absolut.
Durch und durch. Ne? Also ich habe da jetzt nichts groß super Innovatives, auch wenn du die Portale hast, wo du dann da durchgehst und
das
so weiter.
Das ist schon cool.
Ja, aber das hat sich auch, also von der Wow-Faktor ist so wie beim Nintendo 3DS. Wow, ich kann in die Tiefe schauen. Okay, taugt das Spiel auch was 5 Minuten später. Ne? Und Ratchet & Clank war super, aber mich hat dieser Wow-Effekt dann nicht mehr so mitgenommen mit den Dimensionen. Bei den anderen Sachen kann man eben sehen, Deathloop mit dieser ganz eigenen Struktur, It Takes Two mit dem Doppel-Gameplay, also dass du es nur zu zweit spielen kannst in diesem Zusammenhang. Psychonauts immer wieder innovative Sachen, die reingeworfen werden. Hier ist aber Returnal, will ich auch wieder sagen. Das ist so eine Sache, wo Returnal da richtig abziehen kann.
Du warst doch da auch richtig drin, ne?
Ich werde nicht müde zu sagen, dass ich es tatsächlich durchgespielt habe aus eigenen Kräften. Story, auch wenn es mich 150 Tode und irgendwie 30 Stunden gekostet hat, wo wahrscheinlich auch nur mit einem Drittel oder so dann durchkommen. Aber das war so eins von wegen, das war so mein Souls des Jahres, ne? So eins, wo es mich immer wieder motiviert hat, trotz, scheiße, jetzt habe ich wieder 1,5 Stunden Fortschritt verloren, fuck it, rein damit, ne? Und durchgeballert, ne? Aber dann waren auch die Freudenmomente umso größer. Und das schafft heutzutage nicht mehr jedes Spiel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Elden Ring das schafft überhaupt, ne? Wenn das mich dann irgendwie mit dem Schwierigkeitsgrad durchknallt, dass ich sage, scheiß drauf, ne? Aber Returnal hat's geschafft dieses Jahr bei mir.
Ja. Aber Ratchet & Clank, muss man nochmal sagen, es sind nicht nur Portale. Ja, also das ist so das erste richtige PS5-Spiel, was den Controller mal gut nutzt, neben Astrobot.
Returnal.
Und das ist schon gut gemacht.
Returnal?
Ja.
Meinst du wegen so Ja, was macht das ja, bei Ratchet & Clank?
Nee, du hast recht.
Was macht denn Ratchet & Clank? Also der Widerstand bei den Triggern hast du ja bei sehr vielen Spielen, HD-Rumble da drin mittlerweile auch. Es ist ein super cooles Feature bei vielen Sachen, aber mir fällt, egal bei welchem Game, das weniger auf jetzt bei der PS5 mittlerweile.
Mhm. Ja, das hat sich irgendwie bei mir sehr eingeprägt. Also gestern Abend habe ich Returnal angefangen, wo du es jetzt sagst, stimmt, das hat auch die Sekundärwaffenfunktion mit den Triggern, das stimmt. Irgendwie, es hat sich einfach alles so geschmeidig zusammengefügt.
Alleine das ist.
Aber ja, ich verstehe, das ist der schwächste Kandidat in der
Kategorie. War es nicht so, Elias, bei Returnal, dass der Controller durch mechanische Sachen dann Sound erzeugt, durch mechanische Geschichten, also dass es nicht aus dem Lautsprecher Sound kommt, sondern durch die Art, wie es vibriert?
Stimmt, ja. Mhm.
Mark my words, It Takes Two wird diese Kategorie gewinnen.
Okay.
Best Game Direction wird an It Takes Two gehen. Bin ich hundertprozentig von überzeugt. Das macht Moose. Mit den anderen Spielen, Moves. was so Creative Vision und so angeht und interessante, neue, coole Ideen. Aber wir sind kurz vorm Ende. Ich möchte aber noch eine Kategorie nehmen wir noch mit rein. Und zwar
Gamer of the Year.
Best Multiplayer. Content Creator of the Year, Elias Alawi. Okay.
Yeah. Nein, ist es nicht so, jeder, der den Content Creator of the Year Award gewinnt, ist dann irgendwie ein schlimmer Mensch oder so, kommt nachher raus? Hallo Boogie, was geht ab?
Oh, nee.
Multiplayer?
Pokémon Unite ist best.
Ja, komm, Mobile wir machen mal eine nicht so typische. Komm, lass mal Multiplayer oder so nehmen. Wo ist denn Multiplayer?
Best Multiplayer. Da haben wir einiges da drin. It Takes Two zum Beispiel. Oh.
Sieh an.
Das hat ja richtig abgeräumt. Mega cool. Wir haben Back for Blood. Das hat mich leider ein bisschen kalt gelassen. Knockout City.
Mhm. Gott, Leute hatten Spaß mit Knockout City auf jeden Fall. War ja Völkerball, ne?
Ja, hatte so den Splatoon-Style. Ach, sah eigentlich ganz süß aus.
Nettes Spiel auf jeden Fall.
Ja. Und New World.
Boah.
Ja, New World und Valheim sind dann die Streamer-Games eben, ne?
Ach, Valheim war dieses Jahr?
Fühlt sich ein bisschen her an, ne? Aber ja. Da gab es die Welle, wo es ganz groß war, hatte ich den Eindruck, wo jeder Streamer es gezockt hat. Weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Aber ich höre weniger darüber.
It Takes Two gewinnt hier wieder. Boah, wobei Monster Hunter Rise war schon echt richtig cool.
Ey, die sind auch schwer vergleichbar, die Spiele, ne?
Ja.
Also, wie wählt man da aus? Also, ist schon schwierig.
Habt ihr irgendwie Erfahrung mit Back 4 Blood?
Nee. Gar nicht, ne.
Das soll auch echt ein kompetentes Multiplayer-Spiel. Wirt erzählt halt immer wieder davon, dass es ganz nice ist. Und da ist er nicht mit alleine, wenn er das Spiel lobt. Aber, ey, 2021 Zombies abschießen, I don't know.
Ja, komm, ich sag immer noch dann, von wegen aus, wenn sie sich mal mit Valve geeinigt hätten und das Left 4 Dead 3 richtig nennen können, hätte es vielleicht auch nochmal.
Das wäre, glaube ich, echt durch die Decke gegangen. So traurig es sich auch anhört.
Es könnte auch genau das gleiche Spiel sein. Es hätte nochmal so einen anderen Klang. Aber ich verstehe es auch, wenn sie ihre eigene Marke ohne Valve dann haben wollen. Mhm. Nicht umsonst Left 4 Dead, Back 4 Blood, ist alles bewusst gewählt. Ja. Eben, ne? Ja. Damit du die Konnotation hast.
Knockout City ist schon ein bisschen random. Also ich habe jetzt nicht jedes Multiplayer-Spiel auf dem Schirm, was dieses Jahr rauskam, aber es muss doch krassere Multiplayer-Spiele gegeben haben.
Interessant.
Halo Infinite ist jetzt erst draußen.
Ja.
Das kann man nicht reinsneaken, aber
welche Verträge da wahrscheinlich wohl ineinander gegriffen haben, weil die Kategorie hat 6 nominierte statt 5. Mhm. Na, also irgendwo ist dann die Sponsoring-Dings von Geoff, dann hätten sie sich sonst gebissen.
Ja? Was ich aber auch interessant finde, ist, dass sowas wie Call of Duty und Battlefield nicht mal stattfindet. Stimmt.
Da hast du recht.
Ja, ach schön, Multiplayer gar nicht. Wobei, kann es sein, dass das nach dem Abschnittsdatum ist? Oder
es
so?
Heißt ja immer, dass so der Dezember die Grenze ist. Aber du kannst natürlich auch recht haben.
Und wenn, dann sind aber auch nicht die vom letzten Jahr nominiert worden. Also sonst hätten wir irgendwelche vom letzten Jahr hier sehen müssen. Ist ja fast immer das gleiche Datum, wo die rauskommen. Ohne da jetzt noch mehr Sachen rauszumachen, ich glaube, es wäre vielleicht ganz nett, es gibt ja auch das Most Anticipated, das meist erwartete Spiel des nächsten Jahres, was wir hier noch haben. Da haben sie auch 5 Sachen nominiert, da können wir Ihnen vielleicht sagen, welches dann
Also Spiele reinzunehmen, die noch nicht mal einen richtigen Namen haben.
Der größte Starfield-Fan, Elias.
Das dürfen wir nicht machen.
Achso, auf draufklopfen, nur auf den Tisch.
Ich habe richtig Bock auf Starfield.
Ich hab Bock auf Starfield.
Ich dachte, du zeigst jetzt auf das Spiel daneben. Was ist los mit dir?
Ja,
das Horizon. Das war ein Gag.
Okay, Markus. Ich hab den Gag nicht verstanden. Entschuldigung.
Ich hab Bock auf alle Spiele, die hier
drauf sind. Ja, ich auch. Ja, definitiv. Die werde ich alle spielen.
Ja. Die sind, glaube ich, sogar wahrscheinlich ganz gut verteilt übers Jahr. Starfield ist ja für 11.11., glaube ich, wieder angesagt. Oder zumindest, wenn sie sich jetzt dann, oder gegen Ende des Jahres, wenn sie sich dran halten. Zelda erwarte ich, wenn da nicht noch eine Verschiebung kommt, ist das für mich ein Weihnachtsgame.
Ja, wird kommen. Die wird kommen.
Ja. Horizon, das ist, Februar sagt irgendwas bei mir, aber Februar war das letzte Horizon. Weiß jetzt nicht, von das jetzt
Februar, rauskommt. Februar, 23. Februar, wenn ich mich nicht irre.
Forbidden West.
Guck mal nach.
Was steht hier? 18. Februar steht hier, aber es kann doch ein älteres Datum sein.
Bist du sicher?
Zumindest Februar wäre ja schon ganz cool. God of War ist für mich so ein Mai-Spiel und Elden Ring haben wir ja auch im Februar mittlerweile, ne?
Ach, stimmt.
Elden Ring. Hammergeil, wenn God of War im Mai rauskommen würde. Ich hoffe, es kommt überhaupt in der ersten oder überhaupt nächstes Jahr.
Ja, ich gehe vom letzten Releases. Also das erste der erste God of War Reboot war im Mai.
Ja, ja, das
und
stimmt.
Sony verteilt die Sachen ja auch ganz gerne durchs Jahr hinweg, dass sie sowas daraus Elden Ring ist das auch der 25. Februar. Mhm. Also wenn das so stimmt, haben wir eine Woche, um Forbidden West durchzuspielen, bevor Elden Ring da ist. Habe ich damals in Breath of the Wild so gemacht. Da kam das erste Horizon raus und schön durchgezimmert bis Breath of the Wild, aber
zwei Open-World-Dinger hinter
mir. Ich habe leider den Fehler gemacht, zuerst Breath of the Wild gespielt zu haben und danach Horizon. Das hat's mir ja komplett kaputt gemacht. Mhm. Ich konnte Horizon nicht mal beenden. Aber ich will es auf jeden Fall noch machen, bevor Forbidden West rauskommt. Weil natürlich sehe ich das auch, dass
soll jetzt ein 60-FPS-Patch bekommen haben auf der PS5, ne? Die 30 FPS waren nicht so geil, wo ich die kurz wieder reingetan habe, einfach weil man mittlerweile sowas anderes gewöhnt ist. Aber mit 60? Weil das Spiel selber ist ziemlich gut.
Alter, allein diese 2, 4, 5 Spiele, Alter, wie geil. Das sind alles, ich hab richtig Bock auch auf Starfield, Zelda, Horizon, God of War, Elden Ring. Alter, nächstes Jahr kommt ein richtiges Brett auf uns zu. Mal gucken, ob Legenden das auch...
Arceus ist gar nicht mit dabei, ne? Das ist ja auch seltsam eigentlich. Ja. Wieso ist das hier nicht nur ein Nintendo-Spiel? Ne?
Ist das richtige neue Pokémon? Ich habe hier Werbung.
Hier, dieses Pamphlet da, genau.
Ja, da war Werbung in der Verpackung mit dieses drin. Pokémon-Legenden Arceus.
Ja, ist natürlich kein Zelda, ich weiß.
Ja, ich bin auch bei Pokémon sehr skeptisch mittlerweile. Also ich finde es ganz gut, dass es nicht bei den Most Anticipated ist.
Leider auch.
Er soll sich seine Sporen erstmal wieder verdienen.
Okay, ja, schön.
Das war's für heute mit dem Game Talk. Vielen lieben Dank, lieber Markus, dass du uns hier besucht hast und mit deiner Expertise hier bereichert hast. Das gleiche gilt natürlich auch für Gregor und für euch, dass ihr mit dabei wart und zugeschaut habt. Wenn ihr diese Sendung unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich machen, indem ihr einen lieben Kommentar hinterlässt, einen Daumen nach oben gibt oder direkt in den Supporters Club vorbeischaut. Das würde uns sehr freuen. Wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.